Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 und DRS 4 News. 63. Internationalen Filmfestival von Locarno.
Unsere filmischen Geschichten heute. Ein afrikanisches Schiff voller Kindersklaven und ein legendärer Schweizer Radrennfahrer der 50er Jahre. Am Mikrofon Eric Facon. Einmal mehr berichten wir aus dem Herzen des Internationalen Filmfestivals von Locarno, Ausgabe Nummer 63. Wir, die Filmredaktion von DRS 2, Brigitte Hering und Michael Sennhauser. Dazu noch Thomas Gutersohn von DRS 4 News. Gestern Nachmittag startete hier in Locarno der internationale Wettbewerb und er begann mit einem Schweizer Film. Songs of Love and Hate ist der neue Spielfilm der Regisseurin Catalina Gödrösch, die aus Zürich stammt und in Berlin wohnt. Songs of Love and Hate spielt in den Wallis Alpen. Dort wohnt ein Winzer mit Frau und zwei Töchtern. Die eine von beiden, Lilly, wird erwachsen und damit kann der Vater schlecht umgehen. Das wiederum löst eine Reihe von Ereignissen aus, die das Familienleben durcheinander schütteln. An sich wäre das ein guter Stoff für eine Komödie, war es natürlich auch schon, aber Songs of Love and Hate ist ein ernster Film in Anführungszeichen. Ausgangspunkt der Ereignisse ist die Pubertät des Mädchens, so schildert das die Regisseurin Catalina Gödrösch.
Ich finde es einfach, das ist diese Zeit der Pubertät, wo so vieles möglich ist. Weil man die Freiheit der Gedanken hat, weil das Kindliche hat in der Fantasie und gleichzeitig dieser Körper, der einfach mit dieser Anschwall von Hormonen einem in Sachen reintreibt, die man sonst nicht tun würde. Also eigentlich, man hat einen Mut, den man nachher nicht mehr hat, weil man die Konsequenzen weiß, was dieser Mut einem kosten kann.
Soweit also Catalina Gödrösch. Bevor wir jetzt näher auf den Film eingehen, Michael Sennhauser, ist es als Zeichen zu werten, dass der Wettbewerb hier in Locarno mit einem einheimischen Film beginnt?
Ja, das bedeutet für den Direktor Olivier Baer natürlich schon eine Art Heimspiel, zumal der Film eben nicht in den Walliser Alpen spielt, sondern im Mendrisiotto, also hier im Tessin. Das ist der eine Grund, es war schön für ihn, mit einem Tessiner Spielraum anfangen zu können hier in Locarno. Der andere ist, dass der Film thematisch perfekt passt zur Piazza Grande, also zum Eröffnungsfilm. Es ist wieder so eine Art Rotkäppchen-Geschichte, es geht wiederum um ein junges Mädchen und seine Pubertät.
Eine Rotkäppchen-Geschichte. Brigitte Hering, Sie haben den Film auch schon gesehen. Wie hat er Ihnen gefallen?
Ja, ich bin etwas unglücklich mit dem Film, muss ich ehrlich sagen. Ich finde ihn nicht sehr gut gelungen. Also das liegt erstens mal daran, dass ich die Dialoge sehr schwach fand und dass die Dramaturgie der Geschichte, was ja eigentlich eine gute Geschichte wäre oder sein könnte, sehr unstimmig ist.
Michael Sennhauser?
Ja, die Dramaturgie, die ist etwas hölzern, die Dialoge sind sehr hölzern zum Teil. Es gibt Sätze drin, warum hat er mir das nicht selber am Telefon gesagt? Das sind Schauspieler, die Deutsch sprechen müssen hier in Tessin. Aber die Verschachtelung der Geschichte finde ich sehr gelungen. Also die dramatische Entwicklung, die ist wunderbar gesteigert. Das Mädchen, die Lilly, die in der Hauptrolle dasteht, die streut einmal am Anfang Salz auf eine Nacktschnecke. Das ist ihr erster brutaler Akt. Und dann steigert sich das. Ihre erwachende Sexualität, mit der sie spielt, mit der sie auch ihren Vater verwirrt, wird gut ausgespielt. Das alles ist eigentlich ziemlich eindrücklich, dass das Ganze ein bisschen hölzern inszeniert ist, das muss ich auch zugeben.
Ich gebe Ihnen recht, aber ich finde halt eine gute Absicht und gute Ideen und auch ein guter Geschichtsaufbau macht trotzdem noch keinen guten Film. Und das ist wirklich die Schwäche des Films. Filmisch ist er nicht gut, finde ich.
Ja, aber das gehört irgendwie auch zum Wettbewerb von Locarno. Der Wettbewerb besteht aus Erst- und Zweitlingsfilmen. Das heißt, diese Leute sollten eigentlich alle Potenzial zeigen. Und auch Catalina Gödrösch hat eindeutig Potenzial. Also wenn man da an den Dialogen arbeitet, dann ein bisschen an der Schauspielerführung, dann kann da schon noch mehr rauskommen dabei.
Erster Film also im internationalen Wettbewerb hier in Locarno. Songs of Love and Hate von Catalina Gödrösch. Nun wechseln wir das Thema.
DRS 4 News und DRS 2 aus Locarno.
Unser erstes Thema heute, der Film, mit dem die Semaine de la Critique am Festival von Locarno eröffnet wird. Bevor wir aber dazu kommen, Michael Sennhauser, Sie waren ja selbst Mitglied dieser Vereinigung, die dann die Kritikerauswahl bestimmt. Schildern Sie uns doch mal schnell diese Filmreihe.
Das ist relativ simpel. Die gibt es jetzt seit 21 Jahren. Letztes Jahr hat die Semaine de la Critique das 20. gefeiert. Es ist jeweils eine Auswahl von 7 Dokumentarfilmen, die eine Gruppe von Filmjournalistinnen und Filmjournalisten auswählt, also wirklich eine ganz kleine Auswahl und dadurch natürlich immer eine ziemlich edle Auswahl. Das heißt, es sind wirklich ausgesuchte Filme und es ist immer ein sehr gemischtes Programm.
Und 7 aus wie viel ungefähr, weiß man?
Ja, das hat kontinuierlich zugenommen. Das waren mal 7 aus etwa 70, mittlerweile sind es 7 aus etwa 500.
Das heißt, dass man am Schluss dann tatsächlich Filme mit Wert und Qualität übrig hat. Was für Filme sind denn diesmal hervorzuheben?
Wie immer eine spannende Mischung. Es gibt einen Film über Vergewaltigungen, es gibt einen Film, der heißt Auf Wiedersehen in Finnland. Da geht es um Nazi-Liebchen, die seinerzeit mit den Nazi-Soldaten abgezogen sind und ihre Vergangenheitsbewältigung. Es gibt aber auch einen Film, der heißt Artikel 12. Da geht es um die freiwillige Aufgabe der persönlichen Daten, wie wir sie im Moment überall erleben. Facebook und ähnliche Dinge.
Wir sind gespannt jedenfalls und jetzt kommen wir zum ersten Film, der gezeigt wird und der hat eine Geschichte und mit der möchte ich beginnen. Am 17. April 2001 liegt das nigerianische Schiff Etireno im Hafen von Cotonou im westafrikanischen Benin an und damit beginnt ein Drama, das handelt von modernem Sklavenhandel, von Kinderhandel. Involviert sind internationale Hilfswerke, internationale Medien und ein Fußballspieler, nämlich der Nigerianer Jonathan Agbabori. Dazumals war der Starstürmer beim VfL Wolfsburg aus der deutschen Bundesliga. Die Geschichte von Etireno, ihre Ankunft, wurde damals mit viel Aufmerksamkeit verfolgt, weil nämlich die Regierung von Benin verlauten ließ, an Bord befänden sich 200 Kinder aus Togo und Mali und anderen westafrikanischen Ländern, die wiederum in den Nachbarländern als Sklaven verkauft hätten werden sollen. Eine besondere Dimension bekam der Fall damals dadurch, dass dieses Schiff eben dem Fußballer gehörte, nämlich Jonathan Agbabori. Und dessen Karriere beim VfL Wolfsburg, dem Werksclub von Volkswagen, muss man dazu noch sagen, die wurde dann rapide beendet, obwohl er immer noch seine Unschuld beteuert und das bis heute. Und diese Geschichte erzählt nun der Film Das Schiff des Torjägers der Schweizer Regisseurin Heidi Speconia, ein Dokumentarfilm, der jetzt eben, wie gesagt, diese eventuelle Kritik eröffnet. Heidi Speconia ist bei uns, Frau Speconia. Bevor Sie mit dem Filmen anfingen, ganz konkret, was genau an dieser Geschichte hat Sie denn interessiert? Welcher Zipfel? Es sind ja verschiedene Geschichten in einer drin.
Ich kann mich gut daran erinnern, wie die Geschichte damals an Ostern in den Medien herumgeisterte, über mehrere Wochen. Und es war eine richtige Mediengeschichte. Man wusste nie so richtig, gibt es das Schiff, wo dümpelt es, ist jemand an Bord oder nicht. Und es war eigentlich vor allem auch die Spekulationen, die mich irgendwo angefangen haben zu interessieren. Also all die Geschichten, die sich darum aufgebaut haben. Und als Dokumentarfilmerin gab es dann irgendwann einfach den Wunsch, wirklich zu wissen, was steckt hinter dieser Geschichte.
Gab es auch so einen Aufklärungsimpetus, dass Sie wirklich aufdecken wollten, was jetzt da genau gegangen ist?
Nein, eigentlich hat mich, ja klar, das will man natürlich wissen, man braucht ja auch eine Basis, um anzufangen, aber eigentlich war das genau eine Geschichte, wo ich so eine sehr europäische Wahrnehmung sah und auch so eine afrikanische Realität entdeckt hatte und genau diese Spiegelung fing mich an zu interessieren, aber es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich da wirklich in ganz kleinen Schrittchen überhaupt diese Geschichte näher kommen konnte.
Also die Geschichte hat 2001 angefangen, wann haben Sie mit der Arbeit denn begonnen?
Ja, 2001 und ich habe 6 Jahre gebraucht, um überhaupt die Beteiligten zu finden und wenn ich sie gefunden oder als ich sie dann auch gefunden hatte, auch davon zu überzeugen, bei dem Film mitzumachen oder darüber zu erzählen. Das war eine sehr, sehr lange Arbeit.
Es klingt irgendwie so nach einem Gestrüpp von Beziehungen und Verflechtungen auch und dass man nicht genau weiß, wer jetzt eigentlich am Schluss schuld war. Weiß man das inzwischen? Wissen Sie mehr jetzt?
Es ist eine typisch afrikanische Geschichte, wo jedes Jahr auch ein neues Kapitel dazukommt. Was ich für mich geklärt hatte und was ich wissen musste, bevor ich anfing, war die Unschuld von Jonathan. Also dieses Schiff ist ohne sein Wissen und ohne sein Handeln in diese Situation hineingeraten. Das war für mich so die Basis, die ich brauchte. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, all die anderen Beteiligten zu finden. Und ganz wichtig war, die Kinder zu finden. Und find mal Kinder, die eigentlich keine Adresse haben, die irgendwann vom Schiff geholt worden sind, die dann wieder in jahrelanger Arbeit in ihre Dörfer zurückgebracht worden sind. Das war eine lange Reise durch diese togolesischen und beninischen Dörfer.
Es war ja die Rede von 200 Kindern, das ist nur eine dieser dunklen Geschichten. 200 Kinder, am Schluss waren es dann irgendwie 43, wenn mich nicht alles täuscht, also dann doch viel weniger. Es gibt auch viele Verantwortliche, scheinbar aber nicht richtig einen Schuldigen. Mitgemacht dabei haben auch die Medien und die Hilfswerke. Das ist ja auch eine interessante Geschichte.
Für die UNICEF und für die Terre des Hommes war das die Geschichte, das wird auch im Film erzählt, die sie als Aufhänger benutzen konnten, um ihr Thema, um ihr Arbeitsfeld wirklich in der großen Öffentlichkeit präsent zu machen. Hm. So, dass dieses Medieninteresse, das dieses Schiff damals geweckt hat, war sehr dienlich, um wirklich diese Resonanz dann auch zu bekommen.
Also die Verantwortliche von UNICEF, die sagt im Film ja auch, der Kinderhandel wäre nicht mehr der gleiche seit diesem Fall. Haben Sie da eine Bestätigung dafür?
Dieser Kinderhandel oder dass Kinder zum Arbeiten weggeschickt werden, das wird es in Afrika immer und immer geben, solange es einfach auf diesem Kontinent die Armut gibt und jedes Kind, was die Möglichkeit hat, sich zu ernähren, wenn es keine Erwachsenen um ihn herum gibt, die das wahrnehmen und leisten können, muss überleben können. Und solange diese Situation auf diesem Kontinent so ist, wird sich das nie ändern.
Eine besondere Note erhält der Film auch noch durch die Aussagen von Peter Panda. Zum Erklären, das war dazumals der Teammanager von VfL Wolfsburg. Und jetzt hören wir mal rein, was er da unter anderem sagt.
Innerhalb der Bundesliga war natürlich das auch so, dass jeder die Geschichte mitbekommen hat. Und dann war es schwer, ihn auch zu verkaufen. Es blieb eigentlich nur das Ausland letztendlich. Und das war natürlich auch wirtschaftlich ein Verlust für uns. Denn wir hätten sicherlich nochmal die eine oder andere Million erzielen können für ihn. Das war dann nicht mehr möglich.
Die Geschichte, damit meint Panda nichts anderes als den Verkauf des Spielers Akpobori. Der ist mit diesem er gemeint, mit der dritten Person Einzahl. Seine Unverkäuflichkeit und der Wortlaut, der erinnert er ganz schwer an die Parallelgeschichte dazu, nämlich den Kinderhandel.
Ja, also mich hat nicht interessiert, jetzt dies zu vergleichen, sondern ich wollte es gegenüberstellen. Mhm. Ja, also das fand ich eigentlich spannend, wohin mich diese Geschichte getragen hat. Ja, es war eine ganz offene Recherche durch all diese Handelskreisläufe und ich endete am Schluss eigentlich in einer Domäne, wo auch Humankapital verhandelt wird. Und dort sozusagen auf meinen Hauptprotagonisten zu treffen, das fand ich eine sehr spannende Begebenheit. Mhm. Aber es ist der Ausblick im Film, ne? Also es ist ja nicht ein Dokumentarfilm, der sozusagen diese beiden Welten wirklich nebeneinander stellt oder nochmal einsteigt in dieses Transfergeschäft. Das, was ich eigentlich damit will, ist nochmal ein Ausblick und vielleicht auch durch diesen Ausblick ein eigenes darüber nachdenken, anregen, wie ja, dass wir nicht mit diesem Schwarz-Weiß-Denken eigentlich an diese Thematik rangehen.
Sowieso das Fußballgeschäft und der Handel mit Fußballspielern, das wäre wahrscheinlich sogar ein Stoff für einen eigenen Film. Nun bleibt auch die Hauptfigur eigentlich in diesem Drama selbst. Das ist der Spieler Jonathan Akpobori. Und der hat seine Unschuld stets beteuert, wie wir in diesem Ausschnitt hören.
See, you have to look forward every time. That's what I'm trying to do. And it's unbelievable how you can feel when something that you've done for almost 20 years, you know, to gain a reputation for, somebody just manufactures a lie and convinces the whole world for them to crucify you. It's an unbelievable feeling.
Ein unglaubliches Gefühl spricht Jonathan Akpobori hier an, dass er 20 Jahre gearbeitet hat an einer Karriere und die dann zerstört wurde dadurch, durch Lügenmachenschaften von jemand, wer auch immer das ist. Also ein unglaubliches Gefühl. Ist er ein gebrochener Mann oder einfach ein vom Leben schwer gezeichneter? Oder wie muss man sich jetzt Jonathan Akpobori heute im Jahr 2010 vorstellen?
Jonathan hat mit dieser Geschichte alles verloren. Und ich glaube, das Schlimmste, was er verloren hat, ist seine Reputation. Also einem Nigerianer zu sagen, er ist ein Sklavenhändler, ja, und das waren die Schlagzeilen, die damals in der Zeitung waren, ist, glaube ich, eigentlich sowas wie ein Todesurteil. Und da ist es sehr schwer rauszufinden. Und es hat lange gebraucht, bis Jonathan wirklich bereit war, auch bei dem Film mitzumachen und auch nochmal an diese Orte zu gehen, wo er diese Geschichte erlebt hat.
Also der Schmerz, der springt einen ja fast an von der Leinwand.
Er kämpft. Und er kämpft jeden Tag und er kämpft um die Geschichte und er kämpft natürlich einfach auch um sein tägliches Überleben zwischen Europa und Nigeria. Und ich habe ihn sehr bewundert dafür. Ich hatte eine große Achtung davor, wie er mit der Geschichte umgeht.
Das Schiff des Torjägers von Heidi Spekonia, der Eröffnungsfilm der Semaine de la Critique, hier in Locarno. Und nun zum Radsport.
Da kommt Koblett mit 4 Minuten 40 Sekunden Vorsprung. Der glänzendste Etappensieg der ganzen Rundfahrt.
Der Radsport in der Schweiz wurde in den 50er Jahren von 2 Rennfahrern dominiert. Und nicht nur dies, Ferdi Kübler und Hugo Koblett waren beide auch international sehr erfolgreich. Sie gewannen beide große internationale Rennen, zum Beispiel den Giro d'Italia oder die Tour de France. Hugo Koblett ist nun ein Film gewidmet, eine Doku-Fiktion namens Hugo Koblett, Pédaleur de Charme. Und den Regisseur des Films, Daniel von Aburg, haben wir zu uns geladen. Herr von Aburg, Sie sind direkt mit dem Fahrrad hier nach Locarno gekommen, an das Festival, in das Radiozelt am Lago Zorzi. Sie sind auch noch in Fahrradfahrerverkleidung hier.
Nicht Verkleidung, richtige Fahrradkleidung.
Sie haben eine Art Koblett-Erinnerungsfahrt durchgeführt. Wo ging die durch?
Genau, also wir sind am Mittwochmorgen gestartet auf der offenen Rennbahn in Oerlikon. Dort steht der Grabstein von Hugo Koblett und sind dann in der ersten Etappe nach Chur gefahren, 120 Kilometer, etwa waren 13 Leute. Zweite Etappe gestern, sehr verregnet, Chur, Disentis, Lucmania, Blegnotal. Bis diesen Tag haben wir einen Zug genommen, aber es ging nicht.
Und also zu viel Regen, nicht mangelnde
zu viel
Kondition.
Regen. Nee, zu viel Regen. Und aber die 5 Hardcore-Fahrer sind dann trotzdem über den Lucmania gefahren. Und heute sind wir noch von Malvalia. Dort wohnt der Remo Pianetti, der im Film vorkommt, hat dort ein Grotto. Wir haben dort gestern sehr gut gegessen und Boccia gespielt. Und jetzt sind wir heute Morgen um 7:30 abgefahren, vor 5 Minuten angekommen.
War es anstrengend?
Nein.
Also haben Sie trainiert zuvor?
Ja, ich habe ein bisschen trainiert. Und wir waren ein sehr heterogenes Feld, das hatte Schauspieler, ältere Mitfahrer und es war ein sehr solidarisches Feld bis heute Morgen, da war es ein bisschen nervös und die haben immer angegriffen, darum sind wir eigentlich rechtzeitig hier angekommen. Und sonst war ein sehr solidarisches Feld und das Tempo war gemächlich.
Jetzt der Film Hugo Koblett, den haben Sie gedreht. Es ist ein sehr bewegtes Leben, das Hugo Koblett gehabt hat. Er ist der Sohn eines Bäckers aus Zürich. Er hat den Radsport entdeckt und plötzlich gemerkt, dass man damit auch Geld verdienen kann. Dann fährt er internationale Rennen, kommt groß heraus in der Weltklasse. Was hat Sie persönlich, Daniel von Aburg, an der Geschichte von Hugo Koblett interessiert?
Ja, mich hat schon diese Auf- und Abbewegung interessiert. Also sehr kometenhaft aufgestiegen ist, innerhalb von ganz kurzer Zeit aus dem Kreis 4, Bäckersohn, Sie haben das erwähnt, zum ersten eigentlich internationalen Helden der Schweiz nach dem Krieg geworden ist, zu einer Projektionsfläche auch, und mit diesem Ruhm dann nicht umgehen konnte nach seinem Rücktritt und dass er wie Icarus dann zu hoch geflogen ist und auch gefallen ist. Und mich hat schon der Aufstieg auch interessiert, also man muss den Helden zuerst etablieren, aber natürlich die Tragik dieses Helden, das ist eigentlich das, was ich wahnsinnig interessant gefunden habe.
Eine klassische Aufstiegs- und Fallgeschichte, die eigentlich das Leben schrieb. Haben wir heute im Sport noch solche Helden?
Tiger Woods zum Beispiel, Lance Armstrong steht kurz vielleicht vor der Klippe, wo es runtergehen könnte. Ich glaube schon, es ist wirklich ein großes Problem für Leute, die sehr jung, sehr viel Geld verdienen, sehr viel Ruhm haben, sehr viel mediale Aufmerksamkeit und die Karriere ist dann relativ früher vorbei und dann beginnt die zweite Karriere und da muss man den Rang finden und viele schaffen das nicht. Oder?
Diese Geschichte, die spielt vor einigen Jahrzehnten. Sie haben gesagt, Hugo Koblett, einer der ersten Schweizer Sporthelden nach dem Krieg. Jetzt haben Sie ganz viele Zeitzeugen im Film. Das ist quasi eigentlich der letzte Moment, wo man noch diese Leute befragen kann. Zum Beispiel auch den anderen großen Radsporthelden Ferdi Kübler.
Genau. Also wir haben vor 2 Jahren, das Projekt war noch in der Finanzierungsphase und da ist uns einer dieser Zeitungen weggestorben. Carlo Clerici, der Edelhelfer von Koblet, der den Giro auch mal gewonnen hat, der ist nach einem Recherchegespräch, das ich geführt habe, mit ihm gestorben. Wir haben jetzt gesagt, wenn man den Film in der Form, wie wir ihn eigentlich machen wollen, dann müssen wir das jetzt machen. Und wir haben dann gesagt, dann machen wir die Interviews jetzt, obwohl die Finanzierung noch nicht gesichert ist. Und das Fernsehen hat dann sehr unbürokratisch gesagt, okay, wir finanzieren euch diese 15 Interviewdrehtage zur Hälfte und die andere Hälfte des Beitrags geht auf Risiko der Produktion. Dann haben wir die Interviews schon mal gemacht und hatten die im Kasten und haben dann den Rest später gemacht.
Wie haben denn diese Zeitzeugen, diese Kollegen, diese Radfahrlegenden reagiert, als sie zu Ihnen gekommen sind mit Ihrem Projekt?
Ja, natürlich, also offen, offen. Mhm. Also sogar Ferdi Kübler, ich hatte Bedenken, dass der dann irgendwie eingeschnappt wäre, dass es nicht einen Film gibt über ihn. Der war sehr offen, hat sofort zugesagt. Es ist ja auch eine Charakteristik dieses Hugo Koblitz, dass alle mögen ihn, alle. Mhm. Alle sprechen nur gut von ihm. Was aber auch ein Problem ist, seiner psychologischen Konstitution, dass er also wirklich eben allen recht machen wollte, bis zur kompletten Selbstaufgabe. Und dass das einer der Gründe ist, warum er dann, nehme ich an, sehr früh gestorben ist.
Herzlichen Dank für diesen Besuch, Daniel von Abrock, frisch vom Fahrrad. Hugo Koblet, Pédaleur de Charme. Filmstart im Kino ist am 16. September, heute Abend auf der Piazza Grande. Eine Fahrt in eine andere Zeit, ein Eintauchen in die Atmosphäre der 50er und 60er Jahre.
Le Tour de France à bord de Les Grands Cols. 14e étape, Tarbes-Luchon. Il reste 88 hommes en course. Sur les premières pentes de Tourmalet, le luxembourgeois Diedrich est en tête. Il franchit le sommet, le premier, avec près de 4 minutes d'avance sur Coppi, suivi de près par Koblet. Et c'est au sprint que Koblet remporte l'étape et le maillot jaune à Luchon.
DRS 2 und DRS 4 News. 63. Internationalen Filmfestival von Locarno.
Und wir sind mitten im Herzen des Festivals. Das Wochenende naht. Das ist dann, sind dann eigentlich immer die zentralen zwei Tage überhaupt für dieses Festival. Michael Sennhauser, da wird jetzt ein Gast erwartet aus Amerika. John C. Reilly, ein Schauspieler, von dem man vielleicht den Namen nicht so genau kennt, aber doch die Filme, die er schon gedreht hat, bei denen er mitgemacht hat.
Ja, John C. Reilly ist einer dieser Charakterdarsteller, einer dieser Männer, von denen man sagen kann, sie sind nicht wirklich schön. Es gibt ja noch andere, Paul Giamatti oder Philip Seymour Hoffman. All diese Charakterdarsteller, die man in diesen sogenannten Indie-Filmen sieht, Filmen wie Magnolia, Boogie Nights, das war diese Geschichte, die im Pornomilieu spielte, Filme, die recht viel Publikum gefunden haben über die Jahre, die auch auf Video gut laufen und die immer wieder auftauchen, so als Gegenstück zu Hollywood-Glanz, also als eine Schnitte echtes Leben, könnte man sagen.
Dieser John C. Reilly, auch ein Mann mit großer Wandelbarkeit, kann man sagen. Einmal hat er Johnny Cash gespielt in Walk Hard, dann war er wieder ein Vampir in Vampire's Assistant und nun dieses Mal eine spezielle Rolle als unglücklicher, verlassener Mann, der eine neue Frau sucht und sich dann auch, unter anderem wegen der Hässlichkeit, auch als Shrek bezeichnet?
Ja, John C. Reilly spielt eigentlich die Figur in diesem Film, mit der sich jeder Mann identifizieren kann. Das ist der Film, der morgen Abend auf der Piazza Grande läuft, Cyrus. Er spielt einen Mann, der eine neue Frau sucht, weil seine alte Frau ihn verlassen hat. Und seine alte Frau hilft ihm sogar bei dieser Suche nach einer neuen Frau. Die neue Frau findet er auch sehr schnell, die ist ganz großartig, stellt sich aber heraus, die hat einen erwachsenen Sohn und der will partout nicht ausziehen. Und dann ergibt sich da ein ziemlich komplexes Drama eigentlich, das aber immer wieder von sehr komischen Untertönen getragen wird. Und John C. Reilly macht das großartig, also er läuft da ab zu wie eine gekochte Kartoffel durchs Bild, aber er wächst einem ans Herz.
Das ist doch sehr schön. John C. Reilly übrigens werden wir zum Interview haben am Montag hier in der Sendung auf DRS2 und DRS4 News. Brigitte Hering, was erwartet uns denn sonst noch am Montag und am Wochenende natürlich?
Ja, am Sonntag auf der Piazza Grande gibt es noch in einem Spätprogramm, in einer Art Late-Night-Programm, einen besonderen Film zu sehen, der heißt Rubber. Der Regisseur ist ein Franzose namens Quentin Dupieux. Und Rubber ist in der Tradition...
Das heißt Gummi.
Das heißt Gummi. Und das Rubber, mit Rubber ist ein Gummireifen, ein Autoreifen gemeint, der in der Wüste von Nevada, glaube ich, ein Eigenleben hat und da Im Trailer sieht man, wie er eine Krähe überfährt und er treibt da sein mordlüsternes Unwesen. Also ein sehr, eigentlich ein abstrakter, so ein Genrefilm in der Tradition dieser berühmten Killer-Tomaten oder des Kühlschrank des Grauens. Das verspricht eigentlich ein sehr lustiger Horrorfilm zu werden.
Ein lustiger Horrorfilm. Also von Horrorfilmen gibt es ja noch ein paar in diesem Programm.
Ja, das scheint so ein kleiner Schwerpunkt zu sein. Wir haben ja schon L.A. Zombie gesehen von Bruce LaBruce, ein Film über einen schwulen Zombie auf der Suche nach toten Männern, die er wieder ins Leben zurückholen kann. Es wird ein Film gezeigt, auch noch auch auf der Piazza Grande im Spätprogramm, namens Rambock. Das ist ein deutscher Film über Menschen, die durch ein Virus zu Zombies mutieren. Dann sehen wir noch einen Film namens Monsters des Engländers Gareth Edwards, der mit Außerirdischen spielt und auch da wieder Zombies, Leute mutieren, werden böse. Es ist ein kleiner Schwerpunkt dieses Genre-Kinos hier in Locarno dieses Jahr und am Montag werden wir dann eine Sendung darüber machen. Quentin Dupieux wird zu Gast sein in der Sendung.
Also der Mann, der den Killerreifen erfunden hat. Wer wird denn sonst noch vorbeikommen? Michael Sennhauser?
In der Sendung werden wir noch John C. Reilly hören und hier in Locarno wird heute Abend Chiara Mastroianni ihren großen Auftritt haben. Die bekommt einen Ehrenpreis und die ist dann morgen auch noch in einem Wettbewerbsfilm zu sehen, Homme Aubin, der Mann im Bad. Und interessanterweise spielt sie dort mit dem Hauptdarsteller aus L.A. Zombie zusammen und auch dieser Film ist wieder nicht empfohlen für Leute unter 18 oder Leute mit Sensibilitäten, obwohl er um 16.15 Uhr läuft, morgen am Samstag. Also auch darauf könnte man gespannt sein.
Das ist ja noch interessant, dass es hier mehrere solche Filme gibt. Das ist das erste Mal, seit ich nach Locarno komme, dass ich solche Warnungen sehe, oder stimmt das nicht ganz?
Es gab es auch schon früher, aber meistens erst spät nachts und der neue Direktor, der setzt eindeutig ein bisschen auf ein erwachseneres Publikum als auch schon, mit Kalkül, denke ich.
Also Vampire, Zombies und andere Blutsauger, das auf nächsten Montag dann hier auf DRS2 und DRS4 News aus Locarno. Es verabschieden sich heute
Brigitte Hering,
Michael Sennhauser.
Mein Name ist Erik Facon. Arrivederci da Locarno.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.